Es ist Samstag, der 4. Februar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage. Und wir schauen ein wenig auf das, was uns in dieser Woche so bewegt hat. Was liegt da aber auch noch so im Feuilleton rum in der Popkultur? Was gibt es noch gesellschaftlich zu besprechen? Und was hängt da über uns wie eine dunkle Wolke oder ein chinesischer Spionageballon? Das werden wir alles erörtern. Und das mit einem Mann, den Sie regelmäßig in der Süddeutschen im Feuilleton lesen. Und wenn immer Sie denken, ach, das war aber jetzt sehr gut, dann steckt meistens er dahinter. Cornelius Pollmer, ich grüße dich ganz herzlich.
Hallo Micky, grüß dich.
Wir haben hier hervorragende Umstände zum Aufnehmen geschaffen, wie ich sehe. Du hast dir eine Decke umgehängt. Du siehst so ein bisschen aus wie ein 11-jähriger Junge in seinem Tipi, in seinem Zelt, in seinem Kinderzimmer.
Es fühlt sich auch nicht viel anders an, muss ich leider sagen. Ja.
Ich wiederum sitze in einem Kinderzimmer, in dem meiner Tochter, in dem es aussieht, als hätte man hier wirklich weite Teile von Im Westen nichts Neues gedreht. Das ist unfassbar. Es wird auch immer schlimmer, die Zustände. Und naja, gut, was soll's. Ich starte gleich so.
Fun Fact des Tages.
Verleihung des Karnevalsordens, wieder den tierischen Ernst an Außenministerin Annalena Baerbock. Das ist am heutigen Samstag, da Sie die Folge hören, da wird dieser Karnevalsorden verliehen. Ausgestrahlt wird das Ganze dann am 6.2., denn die Karnevalszeit beginnt wieder. Also für alle Menschen, die bei klarem Verstand sind und sich gerne gut unterhalten lassen, die sollten da das Rheinland und auch Teile speziell des öffentlich-rechtlichen Rundfunks weiträumig umfahren. Und Annalena Baerbock bekommt jetzt den Orden wieder den tierischen Ernst. Ist es eine Veranstaltung, mit der du dich schon mal auch in Ausübung deines Berufes näher befasst hast?
Ich glaube, das letzte Mal, als der Bürgermeister der Freien und Hansestadt Bremen, Henning Schärf, hieß, das müsste diese Zeit gewesen sein.
Und oh Gott.
Ich staune immer, dass es diese Veranstaltung noch gibt. Auch gibt ja in Deutschland zur Leitkultur auch zugehörig so Ämter wie Grünkohlkönig und Grünkohlkönigin. Ja. So, das ist für mich so alles dieselbe Kategorie. Und obwohl ich ein sehr großer Fan des Straßenkarnevals bin, bin ich bei allem, was so in diesen Sitzungen stattfindet, komme ich absolut nicht dran und hoffe, dir geht's genauso.
Ja, die Hoffnung bleibt zum Glück nicht unerfüllt. Jetzt ist es auch so, dieses wieder den tierischen Ernst, da geben sich Politiker, also dann eine Spitzenpolitikerin, ein Spitzenpolitiker ja dann besonders leicht, und deshalb wird dieser Person dann der Orden verliehen. Ich weiß gar nicht, wer den in den letzten Jahren bekommen hat, höchstwahrscheinlich Markus Söder. Armin Laschet hat den, glaube ich, auch mal bekommen und hat wahrscheinlich dann animiert durch diesen Orden gesagt, komm, jetzt bin ich gerade mal so besonders gut drauf und habe eine unglaubliche Leichtigkeit. So gehe ich dann auch mal in den Bundestagswahlkampf. Es sollte ihm zum Verhängnis werden. Und Annalena Baerbock bekommt ihn jetzt. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Annalena Baerbock ist mir in den letzten Jahren durch vieles aufgefallen, aber jetzt nicht durch eine besondere Leichtigkeit oder Selbstironie. Was habe ich da verpasst?
Überhaupt nichts. Und erstens ist es ja das, und zweitens, also wenn jetzt gerade auch diskutiert wird, ob die Bundesinnenministerin im Amt bleiben darf und kandidieren darf für das Amt der Ministerpräsidentin in Hessen, obwohl Krieg ist, dann stellt sich diese Frage doch eigentlich jetzt auch zehnfach, ob man als Außenministerin jetzt zu so einer Veranstaltung gehen muss. Und jetzt erinnere ich mich wahrscheinlich falsch, aber war das nicht auch die gleiche Reihe, wo Annegret Kamp Karrenbauer als in Anführungsstrichen
die Latte Macchiato Fraktion, war das dieser verhängnisvolle
Gag, aufgetreten ist. Also alles an diesen Veranstaltungen klingt von vornherein so, als ob man nicht hingehen möchte, nichts davon hören möchte und nur weiß von allen, die hingehen, dass das, also wenn, dann zum eigenen Schaden ist.
Ja, ich fürchte auch, dass es darauf hinauslaufen könnte. Da hast du übrigens einen interessanten Punkt aufgebracht, den ich noch gar nicht im Kopf hatte. Natürlich das Thema, kann man das jetzt machen, da doch gerade Krieg ist. Dem würde ich natürlich jetzt erstmal entgegnen, dass auf dieser Vorlage bis auf Weiteres vermutlich erstmal gar nichts mehr gehen wird, denn der Krieg wird uns vermutlich noch relativ lange begegnen und danach kommt dann auch schon gleich die nächste Krise. Also da würde ich sagen, das ist jetzt auch schon irgendwie fast wurscht, da wir uns jetzt in diesem großen dunklen Mantel Krieg jetzt schon fast so eingemummelt haben und da einiges wieder geht. In sich ist das nur halt einfach total beschissen, diese Veranstaltung.
Da bin ich ganz bei dir. Ich finde auch diese Diskussion bei Frau Faeser ein bisschen befremdlich. Ich sage nur, wenn man es bei ihr diskutiert, dann muss ja dieser andere Fall noch ein viel größeres Thema sein. Aber grundsätzlich bin ich bei dir. Man kann den Krieg jetzt als Argument eigentlich gegen alles anführen und dann müssen wir zu Hause sitzen und dürfen außer atmen und essen und ab und zu mal Pipi machen, gar nichts tun. Das kann natürlich auch nicht die Antwort sein. Und trotzdem, also selbst in Friedenszeiten hätte ich diese Veranstaltung mit all meiner restlich mir zur Verfügung stehenden Kraft abgelehnt.
Die Schlagzeile des Tages.
China-Reise von US-Außenminister Blinken nach Ballonvorfall verschoben, das berichtet die FAZ. Der Ballon drang laut US-Angaben bereits vor einigen Tagen in den US-Luftraum ein. Peking zufolge ist er durch starke Westwinde von seinem geplanten Kurs abgekommen. Ja, das Ganze war in Montana, wenn ich mich nicht irre. Und da ist dieser chinesische Spionageballon nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums in den Luftraum der USA eingedrungen, um, Zitat, offenbar hochsensible Atomwaffenstützpunkte auszukundschaften. Der, Zitat, relativ große Ballon sei bereits vor einigen Tagen in den US-Luftraum eingedrungen und fliege in großer Höhe über den Nordwesten der USA, sagte der Beamte, der anonym bleiben wollte. Ziel des Ballons ist ganz klar Spionage und sein aktueller Weg führt ihn über sensible Stützpunkte. Das finde ich schon irgendwie auch ganz witzig. Also erstmal hat US-Außenminister Blinken daraufhin gesagt, also die China-Reise, das verschieben wir jetzt mal. Das hat dann offensichtlich zu einiger Verstimmung geführt. Ich finde es ja toll, in Zeiten von Hochtechnologie und digitaler Spionage, dass da plötzlich mal wieder so ein dann doch eher althergebrachtes Mittel wie der gute alte Ballon über einem Land dann erscheint und das dann das Mittel der Spionage ist. Das finde ich eigentlich toll. Das ist so ein bisschen Manufaktum. Das ist noch, es gibt sie noch, die guten alten Dinge. Normalerweise holst du dir doch die Daten mittlerweile via TikTok von den Leuten.
Also man muss natürlich auch hier wieder vorweg sagen, dass alles sofort jetzt bedeutungsvoll werden kann und USA und China und Konflikt und wir haben Angst, das ist alles richtig, Komma, aber dieser Ballon, es klingt gleich wie so ein Disney-Film auch. Also wenn man den noch so ein Gesicht anmalt, dann ist das für mich ein Disney-Film, würde ich mir angucken. Und ich finde auch toll, wie du schon sagst, es sind ja hier professionelle Auskundschafter und Spionage-Menschen am Werk. Und dafür klingen entweder aus Absicht oder Routine, weil man das immer so macht, oder aus Unwissenheit, die Beschreibungen dieses Ballons finde ich so erstaunlich vage. Also es hat gleich auch wieder was von so einer Komödie. Also es hieß dann, der Ballon sei, Achtung, relativ groß. Ja, da habe ich mich das erste Mal gefreut. Und dann gab es noch eine zweite Top-Einschätzung von den Experten. Sie seien zu der Erkenntnis gelangt, dass der Ballon nur eingeschränkte Fähigkeiten hätte. Wo ich denke, das trifft jetzt auch erstmal eigentlich auf alles zu, was ich kenne, mich eingeschlossen. in Kanada, dort ist er ja wohl auch gesehen worden, wie hieß es dann, seine Bewegungen würden aktiv verfolgt. Ja, das war alles irgendwie so sehr angenehm vage und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab zu Weihnachten mal eine tolle Geschichte da, es wird jedes Jahr so ein Weihnachtsbaum in den USA gefällt irgendwo und der wird dann über viele tausend Kilometer nach New York gefahren, um zum Rockefeller Center dann dort aufgestellt zu werden.
Ja.
Und da hatte sich letztes oder vorletztes Jahr so ein kleines Kauz drin verirrt. War dann wieder aufgewacht, ein Landei, war dann mitten in New York aufgewacht mit wahrscheinlich großen kleinen Eulenaugen. Und so eine Geschichte ist vielleicht in dem Ballon auch noch drin. Wir brauchen jetzt aber noch so ein Happy End irgendwie.
Aber das ist ja wirklich dann die Disney-Geschichte mit dem Kauz, ne? Und der dann irgendwo dann Fish-Out-of-Water-Prinzip. Ja. Das ist toll. Aber er hat relativ eingeschränkte Fähigkeiten und er wird aktiv verfolgt. Das ist eigentlich auch ein bisschen das, was wir über Joe Biden sagen könnten oder so, ne? Oder andere würden ja sagen, Olaf Scholz ist im Grunde genommen diesem Spionage-Ballon gar nicht unähnlich. Was ich toll finde, wenn man die Bilder gesehen hat, ich habe schon gesagt, auf Grundlage dessen plane ich eigentlich so eine Horrorgroteske, so eine sozialkritische Horrorgroteske, dass ein Werwolf in der Midlife-Crisis irgendwann in die Sinnkrise gerät, weil er merkt, dass er über Jahre hinweg einen chinesischen Spionageballon angeheult hat und das stürzt ihn in eine... Also, da müssen wir mal gucken. Ansonsten China doing China things, ne? Also das mit der Spionage, das kannten wir ja schon. Aber wie gesagt, dass man da auf ein so vergleichsweise antiquiertes Mittel wie ein Ballon zurückgreift, das finde ich zunächst einmal irgendwie auch schön.
Es ist wahrscheinlich total dumm, das zu denken und noch dümmer, es öffentlich zu sagen, aber es klingt auch so beruhigend, dass eben nicht alles längst digital unsichtbar erledigt wird, sondern dass offenbar solche Dinge wie ein Ballon, von dem man immer denkt, egal wie hoch das Ding fliegt, es kann irgendwann gesehen und gefunden und ausgewertet werden, dass das irgendwie noch nötig ist. China hat ja, glaube ich, behauptet, es sei irgendwie ein Wetterballon gewesen, aber würde ich ehrlicherweise jetzt auch sagen, wenn ich China wäre.
Blattgold.
Flug nach Thailand. Klimaaktivisten geben Fehler zu. Das berichtet die FAZ. Statt nur auf das Flugzeug zu setzen, hätten sie für ihre Reise Zug, Bus und Flug kombinieren sollen, schreiben die Aktivisten. Einmal wollen sie aber noch in den Flieger steigen. Die beiden Klimaschützer, die wegen eines Flugs nach Asien in der Kritik stehen, haben Fehler zugegeben. Zitat: Nachdem uns dieser Flug noch immer beschäftigt und wir auch wieder zurück nach Deutschland kommen müssen, machen wir uns ständig Gedanken, wie es besser geht, schrieben sie in einem Beitrag für die Taz. Dabei sei ihnen ein eklatanter Fehler aufgefallen. Statt von Deutschland aus nach Südostasien zu fliegen, hätten sie Zug, Bus und Flugzeug kombinieren müssen. Zitat: Mit Zug und Bus wäre nicht in München Schluss gewesen. Wir hätten in den Iran gekonnt und erst dort in ein Flugzeug steigen können. Das ist natürlich eine gute Idee. Dann ist ihnen aber aufgefallen, dass das vielleicht momentan etwas unkommod ist. Und da haben sie dann auch gesagt, es ist aber problemlos möglich, aus der Türkei ohne Flugzeug nach Deutschland zu kommen. Der Flug in die Türkei werde der letzte unseres Lebens. Ja. Also das hat dann auch schon ein bisschen so, es hat schon so leichten biblischen Anklang. So. Ja. Also das sind ja junge Leute. Ich glaube, Yannick und Luisa, natürlich heißen sie Yannick und Luisa.
Anders geht's gar nicht.
Ja, natürlich. Sie sind übrigens natürlich nicht, wie ich fälschlicherweise sagte, von Fridays for Future, sondern natürlich von der letzten Generation, Aufstand, letzte Generation. Denen sind sie zugehörig. Das muss man natürlich sauber trennen. Und klar, also das ging jetzt dieser Tage hoch her. Es führte dazu, dass sogar Friedrich Merz unfallfrei einen Witz auf ihre Kosten machen konnte, als
ja,
es noch hieß, sie
das
wollten.
Das war jetzt auch nicht so schwer, ja. Ja, ja. Also es waren zwei Silben, die er aussprechen musste.
Das ist richtig. Ja, und es war halt eben nicht Bali, sondern Bangkok. Also nicht ganz so weit weg, aber immer noch weit genug, um zumindest mal die Frage stellen zu können, musste das denn sein, liebe Klimaschützer? Also erst alle darauf hinzuweisen, dass also der CO2-Abdruck verheerend ist von uns allen, um dann zu sagen, so, und jetzt, wo wir euch das erzählt haben, geht's jetzt mal ab nach Südostasien. Ist jetzt also der ganzen Sache natürlich nicht ganz so dienlich, muss man sagen. Aber dieser moderne Ablasshandel, ja, ich weiß es nicht. Also
natürlich machen jetzt in dem Moment, wo das öffentlich wird, erstmal alle, was sie in ihren Rollen machen müssen. Also natürlich muss die Bild das mit Genuss groß fahren. Natürlich muss Friedrich Merz einen billigen, schnellen Witz machen. Und natürlich muss die Öffentlichkeit je nach Charakter ein bisschen schmunzeln oder ihre Gehässigkeit freien Lauf lassen.
Ja.
Was mich an dieser Sache jetzt, die ja jetzt wirklich also nach Lehrbuch so läuft, wie sie laufen muss. Besonders fasziniert hat, ist das, und das finde ich dann irgendwie wieder auf eine verstörende Art nicht nur lustig. Die einfachsten Jobs haben in der Geschichte jetzt natürlich die Bild und hat Friedrich Merz. Der muss einfach nur sich vor seinen Leuten hinstellen und Bali sagen, ein Ausrufezeichen dahinter. Dann ist der Gag gemacht.
Ja.
Und Luisa und Yannick müssen jetzt ganze Kommuniqués herausgeben, wo sie so eine Art Scotland Yard im globalen Maßstab spielen und nochmal mit Google Maps überlegen, an welche Grenze sie noch kommen, bevor sie ein Flugzeug müssen und der letzte Flug unseres Lebens. Und also das kann ja irgendwie auch nicht ganz richtig sein, wenn es am Ende immer noch um eine Sache geht wie den Klimawandel zu bekämpfen, dass jetzt die jungen Menschen, die sicherlich im Kontext ihrer Arbeit jetzt gerade mindestens einen PR-Fehler gemacht haben, dass die jetzt sozusagen die sind, die sich am meisten erklären müssen, ist ein bisschen schade auch, oder?
Ja, schon. Aber da bist du ja wieder genau bei dem richtigen Thema. Es geht ja am Ende immer nur um PR. Und wir haben das ja in allen anderen Kontexten ja auch immer wieder erlebt, dass du eigentlich alles immer wieder nur auf Kommunikation zurückführen kannst. Ne? Ja. Denn ich würde das jetzt auch nicht als Verfehlung betrachten. Also jemand, der sich in den Dienst des Klimaschutzes stellt und auch unter, naja, also sich selber widrigeren Umständen aussetzt, also sich bei beschissenem Wetter auf die Straße klebt und auf das Thema aufmerksam zu machen, der leistet ja grundsätzlich ja trotzdem erst einmal gute Arbeit.
Ja.
So.
Ja.
Und natürlich können die auch sonst wohin in den Urlaub fliegen. Sie machen ja trotzdem einen guten Job. Sie weisen ja auf ein Thema hin. Nur du hast halt PR-technisch eine unglaubliche Fallhöhe geschaffen, weil es ja auch oft so einen messianischen Charakter bekommt. Yeah. Und alleine schon der Name, die letzte Generation, und da kommt es auf jedes Gramm quasi CO2 an. Das sieht natürlich nicht besonders gut aus, wenn du dann auch noch einen Gerichtstermin verpasst, weil du sagst, wir sind jetzt auf Bali. Also PR-technisch ist das natürlich ein Desaster. Das ist irgendwo zwischen dem Lachen in der Flut, dem Sozialtourismus und dem falschen Lebenslauf von Baerbock. Das sind alles so Dinge, die gehen natürlich nicht richtig gut zusammen. Und genau das, was du sagst. Also du hast über Monate hinweg fällt einfach nur der Begriff Bali und alle lachen. Und zieht natürlich auch die komplette Bewegung ins Lächerliche, klar, weil du ja jetzt ein Exempel statuierst und einen Präzedenzfall geschaffen hast, der die Aufrichtigkeit des Tuns einer ganzen Organisation in Zweifel zieht. Und das ist ja das Dumme auch an der ganzen Sache.
Wir haben das ja im Journalismus letztlich auch erlebt. Also wenn ich heute in Dresden auf eine, ich sag mal, ortstypisch geneigte Demo gehe, dann gibt es dann immer noch Leute, die sagen nicht Hallo oder auf Wiedersehen zu mir, sondern einfach nur Relotius.
Ja,
so. Und,
ja.
Und das zieht als Buzzword immer noch. Und man muss jetzt auch, also den Spott haben sie sich, bin es mit von dem Spott jetzt nicht der allergrößte Fan, aber den haben sie sich natürlich jetzt erstmal selber verdient. Ich fände es gut, wenn wir uns trotzdem irgendwann wieder der Wahrheit besinnen, dass es weiterhin möglich sein muss, sich politisch glaubwürdig für Dinge einzusetzen, auch wenn man privat nicht mit einem Reinheitsgrad von den Drogen, die bei Breaking Bad gekocht wurden, zu derselben Sache so verhält. Also natürlich muss man integer sein und natürlich gehört zu einer Glaubwürdigkeit auch, dass man sich entsprechend seine Positionen verhält. Aber dieses Nachkommastellen genauer abrechnen, wer wie viele Kilometer noch im Fernbus oder Flugzeug gesessen hat, das führt ja am Ende wiederum nur dazu, dass alle die Arme heben können, niemand was macht und es gar keinen Fortschritt gibt.
Die gute Tat des Tages.
Tatort. Kimmich spielt einen Fitnesstrainer namens Kenny. Das berichtet die Zeit. Fußballprofi und Nationalspieler Joshua Kimmich hat in gut 5 Wochen im Münchner Tatort einen Gastauftritt im ARD-Sonntagskrimi Hackel. Wird der FC Bayern-Star als Fitnesstrainer in einem 24/7-Studio kurz befragt? Ja. Also immerhin spielt er ein Fitnesstrainer, ein Impfarzt wäre jetzt nicht besonders glaubwürdig gewesen, muss
Torwarttrainer
man sagen.
Wäre auch nicht so gut gewesen. Aber,
ja. Das stimmt allerdings. Und jetzt, also Joshua Kimmich spielt da eine kleine Gastrolle. Da erinnern sich natürlich Feinschmecker an den Auftritt von Berti Vogts.
Ja. Vor, ich habe mich gewissenhaft vorbereitet, Micky, weil ich gehofft hatte, dass du ihn zur Sprache bringen wirst. Er ist aufgetreten, ich habe das nochmal nachgesehen, 1999. Unter welchem Namen, weißt du das noch? Weißt du das noch?
Nee, oder? Ich kenn die Zeilen noch, die er gesagt hat, aber wahrscheinlich hieß er irgendwie Alfons oder Alfred oder so.
Wie er hieß Jürgen Lampert, war der Nachbar, der spät am Abend irgendwie nach einem entlaufenden Kaninchen, er bringt das entlaufende Kaninchen zurück und kaum, dass er eingelassen wurde bei den Nachbarn, stellte er fest. Und es klang so ein bisschen wie der großartige Bastian Pastewka als Ottmar Zittlau immer geklungen.
Ja,
So ungefähr
stimmt.
War das.
Ja, ja. Nee, er hatte genau, also er brachte das Kaninchen. Dann sagte er, es riecht nach Gas.
Ja,
das
exakt.
War das. Und, dann sagte er, ja, wollt ihr uns denn alle umbringen?
Ja.
So. Ja. Und natürlich am Ende, als klar war, also das im Grunde genommen aufgrund dieses Kaninchen. Genau. Und das aufgrund dieses Kanickelvorgangs ja also Unheil abgewendet werden konnte, sagte er, gebt dem Kaninchen eine Möhre extra, es hat uns das Leben gerettet.
Ist das so, nicht ne? toll? Es
toll,
ist doch
oder?
Fantastisch, ja.
Ja.
Ja. Und auch da, also Stichwort Gas offenbar, noch verschwenderische Zeiten. Also es brauchte dann Berti Vogts in seiner Paraderolle als Jürgen Lampert, um den offenen Hahn bei den Nachbarn zu entdecken. Ich hoffe natürlich, dass Joshua Kimmich jetzt die Berti Vogts Masterclass nochmal besucht hat und sich auf YouTube nochmal das angeschaut hat, um zu üben. Und ansonsten finde ich aber auch, dass es hat so ein bisschen, läuft der Gefahr in so in diese Philipp Lahm-Rolle rein zu geraten. Das ist so Imageaufbau und das noch und wirkt erstmal wie eine bisschen sonderbare Entscheidung. Oder findest du das anders?
Also Kimmich ist mir eigentlich noch nie aufgefallen als großer Unterhalter oder als jemand, der für die Fernsehbranche in irgendeiner Art und Weise zu verwenden wäre. Deswegen war ich etwas überrascht, dass man sich da ausgerechnet für Kimmich entschieden hat. Es kann aber natürlich auch sein, dass man zum Beispiel zunächst Thomas Müller im Blick hatte und ihn möglicherweise vielleicht auch schon so in einem Café getroffen hat und hat dann festgestellt, wenn wir Müller für diese kleine Gastrolle engagieren, dann labert er uns halt einfach den kompletten Tatort durch. Und dann hat man gesagt, wir brauchen jetzt einen, der eigentlich im Grunde genommen den Mund wirklich auch nur dann aufmacht, wenn jemand sagt, und bitte. Und da hat man wahrscheinlich von Müller schnell Abstand genommen, weil der sonst versucht, den Fall mit aufzuklären. Das ist ja immer auch mal der Horror für Regisseure, wenn Darsteller oder Schauspieler kommen und sagen, ich habe über Nacht mal an dem Drehbuch ein bisschen umgeschrieben leg euch das mal vor.
Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, was du bei Jerps gemacht hast und wie das war. Ja. Aber dort weiß ich, A, es gab kein Drehbuch, aber B, vielleicht darfst du trotzdem zwei Sätze sagen.
Ja, natürlich. Also ich hatte ja den Plot geschickt gekriegt und fand den halt einfach wirklich sehr, sehr witzig. Also unabhängig von dem, was ich da machen sollte. Und da kriegst du ja immer nur so eine Art Moodpaper, dass du weißt, okay, das ist der Plot, das ist die Geschichte und das müsstest du in etwa sagen, um dieser Geschichte dann halt einfach den nötigen Vortrieb zu geben. Und das hat großen Spaß gemacht. Ich weiß nur, in den 2, 3 Szenen, in denen ich da mitgespielt habe, habe ich mir selber gesagt, mach nicht zu viel. Also wenn du wütend und angepisst bist, dann guck nicht besonders wütend und angepisst, sondern erinnere dich einfach kurz an die Situation, in denen dich etwas wahnsinnig aufgeregt hat. Ja. Und dann guckst du halt einfach so. Und das macht man in der Regel ja nicht mit einer übertriebenen Mimik, sondern eigentlich mit ganz wenig. Und da habe ich versucht, mich dran zu erinnern. Und habe dann in den Momenten, in denen ich da mitgespielt habe, versucht, das alles so reduziert, wie es eben geht, zu machen. Und das hat aber total Spaß gemacht. Und ich war natürlich auch erfreut, als Ulmen mich fragte, ob ich jetzt in der 5. Staffel mitspielen würde. Wie wir ja wissen oder Teile von uns, habe ich ja in Staffel 3 schon mal mitgespielt, allerdings ohne selber vor Ort zu sein. Und da muss ich sagen, war es mir dann schon auch lieber, dann jetzt auch wirklich mal mitspielen zu dürfen. Ja. Ich hätte allerdings auch wirklich jede Rolle gespielt, in der ich deutlich schlechter weggekommen wäre, als es jetzt schlussendlich der Fall gewesen ist.
Aber das dachte ich natürlich, ohne dass wir auf die früheren Staffeln jetzt nochmal eingehen müssen, dass das jetzt sozusagen, um dich selbst nochmal zu zitieren, so der Versöhnlein brillant jetzt möglicherweise gewesen ist bei Jerks. Und auch wenn Berti Fuchs, glaube ich, auch mit wenig Mimik gearbeitet hat im Tatort damals, glaube ich doch, dass man sich die Folge mit dir dann ein bisschen besser angucken kann.
Ja, ich fand die Idee auf jeden Fall, den Plot gut, und ich bin tatsächlich wirklich sehr happy, dass ich dabei sein durfte und habe zu Christian Ulm also jetzt ein von sehr viel Sympathie geprägtes Verhältnis.
Toll.
Und das ist doch schön.
Ja.
Das ist doch gut, oder?
Ja. Werbung.
Mein heutiger Werbepartner ist Eurowings. Es ist in den letzten Monaten so gewesen, dass man an manchen Tagen, wenn es gerade mal wieder 8 Grad und Regen war, schon dachte, ach, ich würde jetzt doch ganz gerne mal vielleicht mal irgendwo anders sein, wo es ein bisschen netter ist. Wie komme ich denn da am schnellsten hin? Oder der eigene Verein ist etwas überraschend in Europa sehr erfolgreich und man möchte ein Auswärtsspiel besuchen und da vielleicht jetzt nicht unbedingt mit dem Lastenrad hinfahren. Und da kommt Eurowings ins Spiel. Das ist die führende Value Airline Europas, die versucht, den Menschen auch in turbulenten Zeiten wie Klimawandel, Wirtschaftskrise, globaler Instabilität oder steigenden Preisen, zumindest beim Fliegen, ein Gefühl von Leichtigkeit zu geben. Zum Beispiel durch smarte und lebensnahe Services. Und da kommt zum Beispiel die Option Flex Light ins Spiel. Da kann man bis zu 40 Minuten vor Abflug, da kann der Flug ab 10 Euro umgebucht werden. Das ist natürlich fantastisch, gerade wenn man so ein dynamisches Leben führt, wie ich es tue. Außerdem gibt es sogenannte grüne Tarife bei Eurowings. Das bedeutet, sie bieten nachhaltigeres Reisen mit verschiedenen Möglichkeiten an. Gegen einen geringen Aufpreis kann man sich für eine Reduktion oder Kompensation der CO2-Emissionen entscheiden und da fliegt man dann doch mit einem etwas besseren Gefühl. Das bedeutet, die Entscheidung für eine Reduktion der CO2-Emissionen bedeutet eine Entscheidung für nachhaltige Treibstoffe. SAF ist ein Kraftstoff mit bis zu 80% weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Kerosin und wird hauptsächlich aus biogenen Reststoffen wie zum Beispiel Speiseölresten gewonnen. Das habt ihr auch noch nicht gewusst, oder? Ich auch nicht. Finde ich aber großartig. Die reine Kompensation unterstützt zu 100% Klimaschutzprojekte. Für Nachhaltigkeitsoptionen kann man sich sowohl während als auch nach der Buchung des Fluges entscheiden. Mit all diesen Möglichkeiten bietet Eurowings seinen KundInnen ein entspannteres Reiseerlebnis. Also jetzt das gesagt habend, fühle ich mich auch schon deutlich entspannter. Alle Infos zum entspannten Reisen mit Eurowings findet ihr auf eurowings.com und wie immer auch in den Shownotes.
Morgen vielleicht schon der Skandal des Tages.
Vorwürfe gegen Kandidat Cosimo. War er der Fremdgeh-Maulwurf? Ein Kompositum, das man so eigentlich nur von der Bild kennt. Das Drama um die vermeintliche Affäre von Peter Klein und Yvonne Wölke nimmt kein Ende. Jetzt wurde bekannt, ein Dschungelcamp-Kandidat könnte der Maulwurf sein. Also, Cornelius, du verfolgst das Ganze ja auch sehr, sehr intensiv.
Ja, wobei ich sagen muss, dass ich diesmal Mühe hatte, auch noch den Sideplot sozusagen im Versace Hotel zu verfolgen. Ich dachte nur diese Woche, also wir waren vorhin schon ein bisschen bei Deutsche Leitkultur, jetzt gehen wir nochmal dahin. Ich habe in dieser Woche nicht nur das Finale des Dschungelcamps begleitet, sondern war auch noch im Ring von Wagner in der Dresdner Semperoper. Und dort gibt es ja auch so Beziehungsgeflechte und dann gibt es im Programm immer so eine ganz schöne Grafik, wo so mit Pfeilen und Strichen gearbeitet wird, wie die Voglinde zur Grimm-Gerde und wie die ganze Bande so untereinander organisiert ist. Und ich dachte dann, das bräuchte ich jetzt langsam mal für den Fall Peter Klein und den Fall Yvonne Wölke. Ich seh einfach echt nicht mehr durch.
Ja.
Und ich bin dann mittlerweile, aber das ist eher Resignation, wieder bei meinem Cosimo, dem ich immer noch ein bisschen nachweine, der, wie wir Börsianer sagen, sein Kursziel beim Publikum, glaube ich, nicht ganz erreichen konnte und ein bisschen weniger gut wegkam, als er eigentlich in meinen Augen war. Der hat ja zu diesem Fall jetzt nach seiner Landung in Frankfurt zum RTL gesagt, ich zitiere, mich interessiert hier keiner mehr, außer meine Freundin. Und auf dem Level bin ich jetzt so langsam. Ja. Ich sehe nicht mehr durch, Micky.
Das hätte Peter Klein aber mal sagen sollen. Ne? Wenn er diese Maxime beherzigt hätte, dann hätte er jetzt bedeutend weniger Stress. Iris Klein wäre nicht mit dem Helikopter in die Klinik eingeliefert worden. Ja, ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich habe das auch nur, also was man auf jeden Fall sagen muss, wenn RTL nicht total dämlich ist, dann schicken sie natürlich im nächsten Jahr also mindestens genauso viele Kameras in Versace, ins Versace Hotel wie ins Camp. Das ist ja wohl völlig klar. Dieses Beziehungsgeflecht da rund um die Familie Klein, Cordalis, Katzenberger, das hat natürlich wirklich schon Denver-Clan Dimensionen angenommen. Also da eigentlich müsste jetzt bald auch noch Joe Gerner auftauchen. Dann ist das Ganze nur wirklich komplett. Ja. Ich bin absolut begeistert. Niki, meine Frau, die hatte da wieder etwas sehr Interessantes beobachtet und hat natürlich komplett recht. Also du hast ja einen ganz tollen Artikel, einen abschließenden Artikel über das Dschungelcamp geschrieben und hast dich ja sehr der Gewinnerin Jamila Rowe gewidmet. Ein doch eher gebrochener Charakter, dem ja dann eine kollektive Zuneigung von Fernsehdeutschland zuteil wurde, dem ich mich natürlich anschließe. Sie hat aber ja eigentlich das Lebenstrauma, nicht beachtet zu werden. Und das ist im Grunde genommen eine interessante Postpointe, dass sie jetzt nach Beendigung des Camps, dass ihr dieses Schicksal eigentlich schon wieder zuteil wird. Also will sagen, sie kommt in Deutschland an und die Kamerateams lauern, also die RTL-Teams vor allen Dingen, in erster Linie Peter Klein und Yvonne Wölke für die älteren Zuschauer auf. Und sie gerät darüber eigentlich fast so ein bisschen ins Hintertreffen. Also das Schicksal wiederholt sich, dass ihre Begleiterin, die ja nun eindeutig die untergeordnete Rolle spielen sollte, plötzlich für die RTL-Teams interessanter wurde, da sie halt mit Peter Klein und halt eben vor allen Dingen auch dann mit dem noch Schwiegervater von Daniela Katzenberger etwas haben soll. Und darüber gerät sie so ein bisschen schon wieder so in den Schatten. Und es geht immer noch weiter. Also sie ist dann bei Stern TV. Und ich zitiere jetzt nur meine Lieblingsschlagzeile der letzten Tage. Irrer Störer bei Stern TV. Ich las das und dachte erst, was ist denn schon wieder mit Serdar Somuncu los? Aber ich dachte, der ist da fest engagiert. Es war dann aber wohl so, dass sie dann ja als Dschungelkönigin geladen war. Und auch dort waren wieder mehrere Leute, die aus den unterschiedlichsten Gründen diese Sendung gesprengt haben und auch die Aufmerksamkeit wieder von ihr abgezogen haben. Also es hat ja schon ein bisschen was Donald Duck-artiges, was ihr da immer, was passt übrigens ja auch aus mehreren Gründen irgendwie auch ganz gut, dieses Gleichnis.
Ist ja erstmal natürlich eine total interessante Entwicklung. Nun könnte es ja aber auch so sein, dass dass jetzt, da sie gewonnen hat, dass das sogar zu ihrem Vorteil ist, dass jetzt sozusagen nicht alle Lichter auf ihr sind, sondern dass sie sozusagen jetzt dann auch nicht verglüht gleich wieder, sondern es auch ein bisschen langsam angehen kann. Also ich weiß noch, ich war mit der Kollegin Ulrike Nims vor vielen Jahren mal bei Melanie Müller zum Interview. Also wir waren nicht auf einem Konzert zusammen und das alles nicht. Und dann erzählte sie so von ihrer Zeit nach dem Dschungel und sagte dann auch, dass es so Momente gab, wo sie geradezu heulend im Hotelzimmerbett lag, weil sie keine Ahnung mehr hatte, in welcher Stadt sie gerade war und weil dieser ganze Berühmtheitstrubel und so losgeht. Und vielleicht ist das jetzt für Frau Rowe gar nicht so schlecht, dass so ein paar Nebendarsteller noch den Plot so ein bisschen weiterdrehen.
Das ist richtig. Wobei, wenn man die Karrieren dieser RTL-Figuren so verfolgt, dann ist die Stadt ja meistens Köln. Das kann natürlich trotzdem dafür sorgen, dass du morgens weinend im Hotelbett wach wirst, weil du halt eben weißt, dass du in Köln wach geworden bist. Das kann natürlich auch sein. Was Melanie Müller angeht, ich glaube, von diesem Lebenstrauma ist sie jetzt vermutlich befreit. Denn ich denke, für die nächsten Jahre wird sie eigentlich immer in Leipzig aufwachen.
Sie wird bei Booking möglicherweise ihre Genius-Sternchen verlieren. Das kann jetzt alles passieren. Damit muss zu rechnen sein, ja.
Verlierer des Tages.
Lehrkräftemangel, was für ein Armutszeugnis, so schreibt Armin Himmelrath im Spiegel. Ausgebrannte Lehrkräfte, ein leergefegter Arbeitsmarkt, ideenlose Bildungspolitiker, die Schulen laufen auf eine Katastrophe zu. Die Zahlen der Kultusministerkonferenz klingen dramatisch, rund 25.000 Lehrerinnen und Lehrer fehlen. Zwischen 2021 und 2025 hört man sich außerhalb der Politik um, wirkt der Mangel noch haarsträubender. Bis zu 70.000 Pädagoginnen und Pädagogen, so warnen Bildungsforscher und Wirtschaftsinstitute, würden in den kommenden drei Jahren dringend gesucht. Ja, das ist dramatisch, das hört man immer wieder, es ist noch nicht allzu lange her, da saß ja Aladin Elmar Falani auch bei Markus Lanz, hat da, ich glaube, da saß sogar Stark-Watzinger, unsere Bildungsministerin, auch dabei, hat sie auch nochmal auf die Verheerungen hingewiesen, die es schon gibt und die aber noch schlimmer werden und auf uns zukommen und für mich als Vater einer 7-jährigen Tochter auch alles nicht wirklich beruhigend, wenn man so liest, was da passiert, denn der Fachkräftemangel, der ist natürlich vor allem auch im Bildungssektor jetzt schon da und wird natürlich noch viel, viel schlimmer.
Ja, und also das ist eines dieser Probleme, die so komplex sind, dass man neben seiner schnellen Emotion, die auch ich da habe, wahrscheinlich noch vieles andere beachten müsste, bevor man jetzt ganz kundig da urteilen kann. Und trotzdem gibt es ja so ein paar Fakten, die man irgendwie zur Kenntnis nehmen muss, die sehr beunruhigend sind. Ich habe vor, weiß nicht, ein, zwei Wochen in meinem Heimatsender im MDR so einen Bericht gesehen, dass jetzt im, weiß gar nicht mehr, Erzgebirge oder Vogtland war es, teilweise schon aus Firmen Mitarbeiter abgestellt werden, damit die in der Schule unterrichten können, weil dort sonst niemand ist. Und das ist so kurz vor den Simpsons, ja, wo dann Pepsi irgendwann den Unterricht macht und fragt, wenn du drei Pepsi hast und eine Pepsi trinkst, wie viel erfrischter bist du dann? So, weißt du die Antwort noch?
Oder der Opa mit dem Paddel, ne?
Ja. Wer aus dem Fenster guckt, kriegt eine gepaddelt. Ja, und also natürlich ist das irgendwie, macht das einen sofort wütend, auch weil ich zum Beispiel manchmal gar nicht weiß, ob sie es wirklich einfach nur nicht hinkriegen, das wäre ja schlimm genug, oder ob es wieder so eine Absicht ist, weil man schon wieder denkt, ach komm, in 5 Jahren oder 10 Jahren brauchen wir schon wieder weniger Lehrer, dann werden wir die nicht los, die holen wir jetzt gar nicht erst. Und mich macht das insofern immer ein bisschen bedrückt, weil wir haben dieses föderale System irgendwie in Deutschland und man hat die Landesparlamente, bei denen ich speziell im Osten immer denke, die sind aber ziemlich üppig ausgestattet und Bildung ist so die vorrangigste Aufgabe von denen und wir reden seit Jahren über Probleme, die sich irgendwie kein Stück bessern. Und das macht einen irgendwie ein bisschen ratlos, weil man will ja keinen ineffizienten Staat, sondern einen starken Staat irgendwie haben. Ne?
Ja, klar. Aber wenn du das natürlich liest, was dieser Bildungstrend des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen sagt, dann ist es so, dass bundesweit mehr als jedes 5. Kind in der 4. Klasse nicht die Mindestanforderungen in Mathematik schafft. Bei der Rechtschreibung scheitert sogar knapp ein Drittel aller Kinder. Ja. Also das ist natürlich extrem bitter. Und die Frage, die sich da immer anknüpft, ist, wie kann das sein, dass dann das ist ja alles nicht neu, PISA-Tests und so, das haben wir schon vor 20 Jahren gehabt, warum die Politik sich dann so vergleichsweise wenig bewegt. Also man hat ja schon immer den Eindruck, bevor die jetzt Lehrerinnen und Lehrer irgendwie einstellen, schaffen sie panisch oder versuchen panisch irgendwelche Anwerbeabkommen hinzukriegen, dass du Leute kriegst, die am Flughafen sich ums Gepäck kümmern und um die Abfertigung der Fliegenden. Das geht dann irgendwie und da ist dann auch seitens der Politik der Schaffensdrang da und was das angeht, wiederum nicht. Und
ich glaube, es liegt aber auch daran, dass du hier weniger leicht zum Beispiel auch Fachkräfte aus dem Ausland abwerben kannst. Ja, ja. Und es gab ja Versuche, also Kretschmann hat meines Wissens in Bavü schon, also jetzt nicht persönlich, wobei ich mir das auch lustig vorstelle, bei Lehrern im Ruhestand angerufen und geworben, kommt doch zurück in Sachsen-Anhalt, wo neulich, ich glaube, die Vertreterin der Lehrer relativ wutentbrannt so einen Gipfel verlassen hat, hieß es dann am Ende so, also Angebot von der Politik, die Lehrer sollen eine Stunde mehr arbeiten und das wird aber auch bezahlt so und das wirkt alles so ja ein bisschen ideenarm, weil auch jetzt die Politik mit ihren üblichen Rezepten nicht weiterkommt, nämlich Geld irgendwo draufschütten oder so, weil wenn du auf den Lehrkörper, der teilweise extrem ausgebrannt ist oder der zu, weiß ich nicht, knapp der Hälfte in Teilzeit arbeitet, der teilweise Altersstrukturen hat, besonders im Osten, wo große Kohorten bald in die Rente gehen, das ist so ein, darf man hier im Podcast Clusterfuck sagen? Ich glaube, man darf sagen.
Ja, das darf man sagen.
Also man kann da nicht einfach Geld hinkippen und dann ist das gelöst, sondern man muss da anders tätig werden. Und das scheint offenbar bisher nicht zu gelingen.
Ja, aber es ist echt interessant, ne? Und dass man doch auch immer wieder sieht, wenn es um die politischen Ambitionen geht, dass ja, jetzt klinge ich ein bisschen wie Annalena Baerbock, aber ich sag's trotzdem, dass also Kinder gerne vergessen werden und Alte ja auch. Und das scheint ja irgendwie auch so ein Problem der gesellschaftlichen Perspektive zu sein. Und vielleicht ist es auch der logische Schluss. Also ich meine, in jedem Café oder in jedem zweiten steht an der Wand irgendwie, konzentrier dich auf dich selbst, bleib bei dir selbst, du lebst im Hier und Jetzt. Ist ja kein Wunder, dass wir weder die Kinder noch die Alten im Blick haben, weil die natürlich, also mal so auch lebensgeografisch relativ weit von uns nach vorne und nach hinten entfernt sind. Dass man dann halt, wenn man nicht gerade selber Eltern ist, und das werden ja auch immer weniger in Deutschland, dass man dann auch gar keinen, dass man weder die Kinder noch die Alten im Blick hat. Und dann ist da auch gar keine entsprechende politische Bewegung gibt, daran etwas zu ändern. Also haben Eltern vielleicht auch einfach gar keine Lobby? Ich weiß es nicht.
Ja, und ich hätte auf jeden Fall nicht die Kraft, mich, glaube ich, dann abends auch noch einzusetzen dafür, dass mein Work- und Life-Load irgendwie wieder ein bisschen reduziert wird, weil mein Work- und Life-Load so groß ist, dass ich es nicht auch noch schaffe, politisch für meine Rechte einzutreten.
Ganz weit vorne.
Rick Rubin über Kreativität. Halt dich bereit, so steht es in der Süddeutschen. Johanna Adorjan hat über das angekündigte Buch von Rick Rubin geschrieben. Rick Rubin hat Johnny Cash wieder in die Spur gebracht, die Beastie Boys zum Hip-Hop und unzählige Künstler an die Spitze. Nun hat er ein Buch über Kreativität geschrieben. Sie hat es offenkundig gelesen, hat jetzt darüber einen sehr interessanten Text geschrieben. Ja. Und The Creative Act, A Way of Being. Es erscheint im April und ist ein Sachbuch über Kreativität. Und alleine in diesem Text von Johanna Adorjan erfährt man nochmal ein bisschen was über Rick Rubin, was ich nicht wusste. Zunächst einmal so ein bisschen, was die Begleitumstände angeht, dass er ja nämlich ein Haus am Strand von Malibu hat, wo er sehr schön wohnt und wo sich auch sein Studio befindet. Er hat es irgendwann Bob Dylan abgekauft, ein von üppigem Grün umgebenes Haus mit großen Fenstern. Das allein finde ich natürlich toll. Ich hatte Rick Rubin einfach so rein stilistisch, weil immer schwarzes Shirt, schwarze Shorts und dieser Bart, ich hatte ihn immer irgendwo in New York verortet. Für mich war völlig klar, dass Rick Rubin irgendwo in New York lebt, aber dem ist nicht so. Der Mann weiß also offensichtlich auch zu leben.
Das Haus, was Johanna Adorjan da beschreibt, das klingt auch fast so, als ob es in der Folge Jerks irgendwie in Potsdam noch rumstehen könnte. Und es ist ja unglaublich, wer in diesem Haus oder in der Nähe dieses Hauses alles ärztliche Hilfe durch Rick Rubin erfahren hat. Also die Namen, das hört ja gar nicht mehr auf. Also Kanye West, Adele, Johnny Cash hatten wir, Metallica, Red Hot Chili Peppers, Eminem, Lady Gaga, U2. Unglaublich.
Ja, ja, Wahnsinn, ne? Also der Mann ist ja wirklich für musikalische Preziosen, wie unter anderem ja auch 99 Problems von Jay-Z verantwortlich, Rock the Bells, LA Cool J. Er hat ja auch das Label Def Jam gegründet mit Russell Simmons. Also man kann ihn also durchaus auch als Mitbegründer des Hip-Hop, des modernen Hip-Hop bezeichnen. Mal so nebenbei, Beastie Boys verdanken ihm den Eintritt in den Hip-Hop. Also da ist der Begriff Legende, glaube ich, angebracht. Und alleine, dass er Johnny Cash, den bis 1994, also im Grunde genommen karrieretechnisch komplett toten Johnny Cash, dass der ihn revitalisiert hat und ihm nochmal im letzten Lebensviertel einen ganz neuen Auftritt verpasst hat, das ist sowieso schon eine Leistung für sich. Und wenn man das so liest, dann ist er, glaube ich, vor allen Dingen für die Künstler, die er da betreut hat, eine Art Psychotherapeut, vor allen Dingen ein Zuhörender immer gewesen ist.
Das fand ich das eine hochfaszinierende an diesem tollen Text. Also man denkt ja erstmal einen Text über Kreativität. Da geht es jetzt los mit, welche Wachsballfarben muss ich benutzen, ne? Und welche Leinwand. Aber es geht ja in diesem Text auch um das Zuhören, was auch eine Fähigkeit ist, die viele, glaube ich, zu verlernen drohen. Mhm. Und diese Intensität des Zuhörens von Rick Rubin, das fand ich ganz faszinierend an diesem Text. Und auch das dann, wie du schon sagst, das hat ja irgendwie was Therapeutisches, wenn man das so liest, diese Beziehung zwischen ihm und den Künstlern, mit dem kleinen Unterschied, dass man am Ende keine Medikamente, sondern Nummer-1-Album irgendwie verschrieben bekommt von ihm. Das ist ja auch nicht ganz schlecht. Und das Zweite als kleine Notiz, was ich noch an diesem Text sehr schön fand, war ein Detail, nämlich, dass er auf dem ersten Album, das er je produzierte, Radio für LL Cool J, das hinten nicht, wir kennen alle diese kleinen Fipselzeilen, die da immer draufstehen. Und üblicherweise hätte da gestanden, produced by Rick
Toll.
Rubin.
Oder?
Und was stand da stattdessen da? Es stand da Reduced by Rick Rubin. Und wie ein guter Koch, ja? Also die Reduktion heißt es, glaube ich, die macht es doch gut, ja.
Aber das hat mich, das hat mich auch total begeistert. Das hatte ich mir auch nochmal dick angestrichen, weil das ist wahrscheinlich auch die Essenz seines Schaffens, ne? Also auch dieses, deshalb ja auch das Zuhören, dass du einen Künstler, eine Künstlerin am Ende auf seinen oder ihren Wesenskern reduzierst und dafür sorgst, dass du diese Person, in welcher Karrierephase sie sich auch immer befinden mag, dahin zurückführst, wo sie irgendwann mal gestartet ist und anfing, das zu sein, weshalb die Leute überhaupt angefangen haben, dieser Person zuzuhören und sich ihr zuzuwenden und sie zu einer Hitmaschine zu machen. Man müsste das jetzt im Detail sich nochmal anschauen, wann die Künstler sich dann mit Rick Rubin getroffen haben. Das war ja auch nicht in jeder gleichen Schaffensphase. Aber was man wahrscheinlich durch die Bank weg sagen kann, ist, dass sie immer erfolgreich da rausgegangen sind. Ich glaube, da gibt es nur wenige Ausnahmen, wo es vielleicht nicht so großartig funktioniert hat. Aber das ist es, ne? Also in langen Gesprächen zuzuhören und erstmal zu gucken, was ist denn das überhaupt für eine Person? Was möchte sie denn sein? Und dass man dann links und rechts alles wegnimmt und die Person am Ende sich selbst näher bringt.
Aber das ist ja wie beim Friseur oder beim Schneider. Also abschneiden ist das eine, die richtigen Sachen abschneiden das andere. Und das als jemand, der Musik wahnsinnig gerne hört, aber vom Herstellen von Musik nicht so viel Ahnung hat, finde ich das so faszinierend, dass er da wahrscheinlich auch so einen Klangbrei hört und dann vor seinem inneren Auge, so stelle ich mir das vor, wie in so einer Matrix, entdeckt er dann die eine Terz, die dann irgendwie wichtig ist. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig faszinierend und fand hier auch einfach schön, wie ein für die digitale und gedruckte Zeit hergestellter Text es irgendwie auch geschafft hat, diese Sinnlichkeit der Arbeit zu vermitteln.
Ja, finde ich auch. Das hat Jana Adoyan wirklich auch, sie hat offensichtlich auch zugehört, wenn man das vielleicht mal so übertragen, denn sie scheint den Wesenskern dieses Buches auch sehr gut erspürt und dann letzten Endes auch wiedergegeben zu haben. Was ich interessant fand, war unter anderem, was Rick Rubin unter dem Begriff Achtsamkeit zu verstehen scheint. Zitat, stellen Sie sich vor, wie anders Sie die Welt erleben würden, wenn Sie jeder Aktivität die gleiche Aufmerksamkeit widmen würden wie der Landung eines Flugzeugs. Da muss ich allerdings sagen, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so richtig ist, weil dann würde ich halt einfach alles direkt panisch und schwitzend angehen, mit zittrigen Fingern, in der steten Bewusstwerdung, dass ich wahrscheinlich gleich daran massiv scheitern würde. Da bin ich mir nicht sicher, ob das der richtige Angang ist an jede Tätigkeit, wenngleich Rubin das vermutlich etwas anders gemeint haben dürfte, als ich es jetzt interpretiere. Schätze ich mal.
Ja. Ich muss jetzt schon wieder an Bangkok denken, das kann nicht Ziel der Übung sein. Ich fand das Bild auch ein bisschen schräg, aber man versteht ja trotzdem, was der Künstler sagen wollte.
Ja, und das noch angefügt, weil das fand ich auch sehr lustig, diese kleine Geschichte, die sie auch hier aufgenommen hat. Die lustigste Geschichte über den Unsinn solcher Bücher, also zum Thema Drehbuch schreiben und das Leben und das Schreiben, ist die von Mario Puzo, der nach seiner eigenen Romanvorlage das Drehbuch zu Der Pate schrieb. Da er das Drehbuchschreiben nie gelernt hatte, soll er sich irgendwann ein Sachbuch darüber gekauft haben, um doch noch zu lernen, wie es wirklich geht. Gleich im ersten Kapitel las er: Man studiere das Drehbuch zu Der Pate.
Das fantastisch.
Toll,
ja.
Oder?
Ja, sehr nah dran an der immer noch unbestreitbar schönen Tatsache, dass Dolly Parton mal Zweite in einem Dolly Parton-Ähnlichkeitswettbewerb geworden ist.
Ja. Endgültig zu weit gegangen.
Ebenfalls in der Süddeutschen Zeitung liest man: Well back in einem Porno. Panisches Fragezeichen. Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq sorgt immer wieder für Kontroversen, aber seinen neuesten YouTube-Auftritt möchte man nicht gesehen haben. Ja, es gibt diesen Trailer zum Film eines Künstlerkollektivs, der am 11. März in Amsterdam Premiere haben soll. Ich zitiere an dieser Stelle, es ist wohl folgendermaßen: Houellebecq hätte eine Marokko-Reise geplant, für die seine Frau einen Monat lang Prostituierte organisiert habe, dann aber hätte der Trip abgesagt werden müssen wegen der Gefahr islamistischer Anschläge. Das allein klingt natürlich schon mal sehr, sehr nach Houellebecq. Und dann ist aber eben dieser Videokünstler Stefan Rüttenbeek, der weiter erzählt, er habe dem traurigen Autor Abhilfe versprochen. Houellebecq könne in Amsterdam jede Menge Frauen treffen, die auch für lau mit ihm ins Bett gehen. Die Bedingung sei allerdings, dass er das mitfilmen dürfe für sein Künstlerkollektiv Kirak. Und ich habe mir den Trailer angesehen. Ich versuche das jetzt mal so, es ist für mich so ein bisschen so Two Girls, One Cup fürs Feuilleton. Es war schwer, die Bilder
so
anzusehen.
Ja,
ich fand es wirklich, also alles, was ich jetzt sagen werde, wird also definitiv abdriften in finstersten Lookismus und Bodyshaming, aber es ist wirklich nicht einfach, sich Houellebecq anzusehen, wie er mit Frauen rummacht, die seine Enkelin sein könnten. Das war alles, also Houellebecq ist ja jetzt auch nicht unbedingt was fürs Auge und also auch die Begleitumstände, ja, also um das mal wieder auf eine andere Ebene zu ziehen, ich möchte auch andere Männer jetzt nicht unbedingt sehen in einem Film, dem Frauen zugeführt werden, Prostituierte, die es einfach aufgrund seiner Popularität dann für lau mit ihm machen. Also der ganze Aufbau ist in sich ja schon irgendwie falsch und irgendwie auch für alle Seiten beschädigend.
Ja.
Aber das dann auch noch mit Houellebecq, das war schon wirklich, also...
Ich möchte mich jetzt erstmal bei allen Hörerinnen und Hörern aufrichtig im Namen, vor allem von Micky, entschuldigen. Bei all denen, die jetzt aus Vergessenheit heraus bei YouTube gerade nochmal Two Girls, One Cup eingegeben haben und den Salat jetzt zu Hause am Frühstückstisch haben. Und ansonsten ging es mir mit dir, mir schoss hier die berühmte alte Frage in den Sinn, inwieweit man den Künstler und sein Werk trennen könne. Ich kann bei Houellebecq nicht anders, als es zwingend zu trennen, weil ich die Bücher eigentlich überwiegend sehr gerne nach wie vor lese und ich aber auch alles, was du sagst, sofort unterschreibe und das jetzt auch so unangenehm fand, dass ich mir gar nicht anders zu helfen wusste, als so schamvoll wegzugucken und ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, aber von mir aus können wir gerne weitergehen.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Also der Houellebecq Deutschlands ist an dieser Stelle im Fokus unseres Interesses. DSDS Dieter Bohlen teilt nach Diss-Track gegen Katja Krasavice aus. Das berichtet Watson. Hast du auch irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen? Mit dieser Frage an Kandidatin Jill Lange sorgte Dieter Bohlen kürzlich für ein Eklat bei DSDS. Seine Jurykollegin Katja Krasavice ergriff deutlich Partei und veröffentlichte einen Diss-Track auf TikTok gegen den Pop-Titan. Eine Zeile daraus lautet: Was willst du einer Frau erzählen mit deinen Ü60-Werten? So, und das geht jetzt im Grunde genommen eigentlich nur noch hin und her. Dieter Bohlen wiederum sagte dann: Ja, ich habe das nicht gehört, ich habe das nur gesehen, dass es sowas gibt, aber du, ich will mir mit sowas nicht den Tag versauen. Und dann sagt er auch noch: Es gibt gewisse Personen und Sachen, die mich nicht interessieren. die sind auf einem Niveau außerhalb meines Wahrnehmungssektors unterwegs. Das sagte Dieter Bohlen und sagte unter anderem auch, ich sitze ja als Juror und RTL, du sucht Leute aus, die ich zum Teil auch scheiße finde. Da ist also sehr viel Harmonie am Jurypult, ne? Also klasse eigentlich. Und ich finde das ja alles hochspannend. Also nachdem ja RTL vor einiger Zeit die große Niveau-Offensive gestartet hatte und Family Entertainment machen wollte, hat man dann irgendwann gemerkt, mit Silbereisen ist das quotenmäßig jetzt auch nicht so ganz der Aal. Und in Ermangelung von Alternativen hat man quasi, wie soll ich sagen, also sehr stark wieder auf fossile Energie gesetzt und gesagt, Dieter, komm doch bitte zurück. Der hat natürlich auch mangels Öffentlichkeit sofort gesagt, ja klar, wir sind doch Familie. Und jetzt ist man wieder zusammen und schon nach Folge 3 merkt man, der war das. Ja, du hast dich durchnudeln lassen und du wackel mal mit dem Arsch und so. Und dann der Offsprecher macht auch noch mit irgendwie. Also es ist dann so eine ganz, so ein einziges großes, ja, ist eigentlich so eine Art Bierbike, so eine Ü60-Bierbike-Tour, so als Fernsehsendung. Und alle sind also völlig entsetzt, wie dieser Bohlen so sein kann und warum DSDS dann doch so sexistisch ist. Und alle sind überrascht und man sitzt da so aus der Halbdistanz da zuschauen und sagt, ja, aber was habt ihr denn gedacht? Also was da jetzt passiert?
Es erlöst einen auch nicht gerade aus diesem Gefühl, was mich immer häufiger heimsucht, dass wir in einer Zeitschleife leben. Und eigentlich war dieses Plakat für die große Jubiläumstour von Dieter Bohlen, was in allen größeren Städten Deutschlands, also dieses Handpuppenlächeln, was da so drauf ist, war eigentlich mein Happy Place zuletzt. Das hat er jetzt wieder ein bisschen kaputt gemacht. Ich finde, ich weiß nicht, also auch das ist jetzt kein ganz heißer Take, aber er kommt da irgendwie jetzt nicht so gut weg. Und ich glaube auch, dass er in dem Fall ein bisschen unterschätzt, wie sich auch hier Öffentlichkeit und damit Macht verschoben hat. Also Katja Krasavice, die ja wirklich eine nach wie vor ein bisschen unterschätzte Geschäftsfrau ist, die ziemlich genau weiß, was sie tut. Und jetzt auch sich ja mit Jill Lange, glaube ich, in der Sendung schon verbündet hatte, als Selbstbeschreibung Bad Bitches. Das gebe ich an der Stelle nur wieder. Ich glaube, dass das dann gleich wieder in so Aufmerksamkeitszyklen reingeht, wo Bohlen mit so einem launigen Interview bei, das war auch irgendein RTL-Radio, glaube ich, ne?
Ja, 104.6, ja.
Ja, da nicht mehr so richtig rankommt. Also ich weiß gar nicht, ob er jetzt hier dann noch so als Gewinner vom Rasen geht oder ob er das am Ende vielleicht gar nicht mehr so sehr ist.
Das ist auch eine interessante Beobachtung, weil Bohlen kommt natürlich auch noch aus einer Zeit, in der es halt einfach nur eine Öffentlichkeit gab und die hat er halt beherrscht. Und das ging noch so bis Mitte der 2000er ging das noch so gut. Spätestens als das Internet nochmal ganz neue Teilöffentlichkeiten geschaffen hat, musste er feststellen, dass er sich jetzt diesen Kuchen mit vielen anderen teilen muss und muss jetzt wahrscheinlich langsam feststellen, dass diese Teilöffentlichkeit, deren König er noch vielleicht ist oder von mir aus auch, weiß ich nicht, angeschlagener König, dass die Teilöffentlichkeit kleiner ist als die Teilöffentlichkeit der Katja Krasavices und Jill Langes und wie sie alle heißen. Und
ich meine, warum sitzt denn Katja Krasavice dort auf dem Jurystuhl? Weil sie ja auch diese Reichweite mitbringt. Und um kurz zu vermessen, wie viel Geld da unterwegs ist, muss man nur ihre Musik hören, wenn ich da kurz noch zitieren darf. Ich hab einen roten Bands dank Onlyfans. Ja. Also ich bin nach wie vor, er hat ja auch so ein, das gehört, glaube ich, zum guten Ton heute, wenn man irgendwie popkulturell unterwegs ist, hat ja auch ein eigenes Getränk rausgebracht. Ja. Wahrscheinlich ganz furchtbar schmeckendes Zuckerwasser, was aber auch wahnsinnig viel gekauft wird. Und ich finde diese Person nach wie vor noch interessanter, als sie optisch schon zu sein ein Glauben machen kann.
Ja, das ist schon wahr. Was ich in diesem Zusammenhang ganz interessant fand, war, dass die Bild-Zeitung, der jetzt so massiv mitgemacht hat bei dieser Anti-Bohlen-Stimmung, der alte Sexist, dann haben sie irgendwie gleich so 20 prominente Frauen irgendwie herangezogen, die natürlich alle gesagt haben, so das ist das Allerletzte und dem hätte ich aber was erzählt. Yeah. Und dass diese alte Phalanx Bild und Bohlen, dass das offensichtlich so nicht mehr ganz zieht. Jetzt ist halt die Frage, sind das jetzt wirklich konträre Positionen oder hat man einfach so in Bild-Bohlen-Lager gesagt, also, weißt du was, also auch schlechte Publicity in diesem Zusammenhang ist gute, weil natürlich auch über diese, der Sexist und die sexistischen Sprüche, wir die alten Bohlen-Fans wieder zurückbekommen, weil die sagen, ach guck mal, das macht er jetzt wieder bei RTL, da schaue ich doch mal wieder rein, weil letzten Endes ist das für die Leute, die Bohlen gut gefunden haben, ist das ja klassische Kost. Also der ist genau, wieder also, ja, back in the game. Ne?
man holt, glaube ich, alle ab. Und ich würde jetzt als Bild mich an der Stelle, nachdem Katja Krasavice vor ein paar Wochen noch bei Ein Herz für Kinder gesessen hat und mal eben aus der Hüfte 100.000 Euro gespendet hat, würde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht sofort mich gegen sie stellen. So. Aber das ist nur so eine Vermutung.
Eins noch. Und dann bin ich mit Bohlen auch durch für heute. Was ich wirklich witzig finde, ist, der Mann kann ja wirklich nicht besonders gut altern. Und wie man ja auch schon dem sehr schönen Sternartikel von Moritz Herrmann entnehmen konnte, ist, gibt es auch einfach keine Möglichkeit für einen neutralen Beobachter, Bohlen nochmal ungeschminkt zu sehen. Ja. Und ungefiltert schon mal gar nicht im Fernsehen. Und ich hatte letztens mal so einen Beitrag bei RTL gesehen, wo Frauke Ludowig ihn irgendwo da im Hotel Fontenay getroffen hat. Und Bohlen der kleidet sich ja im Grunde genommen wie ein nicht ganz geschmackssicherer 14-Jähriger.
Trägt mit Knall David oder trägt
er? Ja, doch. Ja, doch. Also es wird wohl noch bezahlt, also er trägt es noch. Und lief dann, also gekleidet halt einfach, wie gesagt, so wie so ein 15-Jähriger. Ja. Aber er hatte diese Altherrenbewegung. Er sieht für mich ein bisschen aus wie Robert De Niro in The Irishman. Also das heißt, sie haben da so mit komplexer CGI ihn so unter 40 quasi runtergefiltert. Aber er bewegt sich halt einfach wie so ein Mitte 70-Jähriger und das sorgt dann für mehr und mehr groteske Szenen, die ich ihm natürlich alle gönne, ist ja völlig klar.
Ich bin inzwischen wirklich als Zuschauer auch völlig verunsichert. Also sowohl bei Frau Krasavice als auch bei Dieter Bohlen, wenn ich die im Fernsehen sehe, ich weiß immer nicht, ob das echt ist, was ich da sehe oder ob das so Animationen oder so sind, weil das, wie du schon sagst, es hat so eine Alterslosigkeit, die mir einerseits als künstlich auffällt, die andererseits aber, ja, also andererseits weiß mein Kopf ja irgendwie, dass da keine Roboter sitzen und nicht jemand, der gerendert ist. So. Und früher dachte man ja immer, wenn man jemanden auf der Straße getroffen hat, den kenne ich aus dem Fernsehen. Also vielleicht sind Prominente das Problem inzwischen teilweise los.
Gewinner des Tages.
Avatar auf Platz 4 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, das berichtet die TZ. Zum 7. Mal in Folge hat es Avatar The Way of Water an die Spitze der US-Kinocharts geschafft und kürzlich auch die 2-Milliarden-Grenze geknackt. Also der ist jetzt auf Platz 4 und liegt damit vor Avengers Infinity War und Star Wars, das Erwachen der Macht. Also Platz 4 im Ranking der weltweit erfolgreichsten Kinofilme aller Zeiten. Und jetzt die, wie ich immer noch finde, absolut ernüchternde Wahrheit. Damit ist der Film jetzt gerade eben erst in die Gewinnzone gekommen. Das Wahnsinn. Ist ja das Verrückteste an der ganzen Sache, dass James Cameron ja gesagt hat, naja, damit der Film profitabel ist, da muss er dann aber auch schon mindestens der vierterfolgreichste ever werden. Ja. Also das, da legst du dir aber auch die Latte dermaßen hoch. Das fand ich beeindruckend. Natürlich auch Applaus. Er hat es dann wirklich auch geschafft. Das ist ja auch eine Leistung, aber da ist der Druck natürlich auch immens, ey, wenn das mindestens gelingen muss. Also
ja, und es sind ja, haben ja auch viele am Rand gestanden und gesagt, na, das schafft er nicht nochmal, aber unsere wirklich enorm kundigen Kinoleute, die ja auch Wellbeck gut verarztet haben, haben, als das bei uns in der Konferenz aufkam, dieses Thema relativ trocken kurz diese eine offenbar branchenberühmte Zeile rausgeholt, never bet against James Cameron. Und so war es wohl mal wieder. Also ich hätte mich das nicht getraut, bin ich ganz offen.
Das ist richtig. Ich finde ja in diesem Zusammenhang, also ich muss erstmal sagen, ich habe Avatar nie gesehen, hat mich auch nie interessiert. Das gilt auch für Avatar 2 und 3, 4 und 5 auch. Ich habe es auch wieder festgestellt, als ich jetzt im Flieger zurückgekommen bin, also mit Yannick und Luisa von Bangkok, da habe ich versucht, sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückflug mal mir Avengers anzusehen. Also ich habe auf dem Hinflug Age of Ultron geguckt und auf dem Rückflug dann Infinity War. Und Infinity War habe ich gar nicht zu Ende geguckt. Also Age of Ultron hat mich schon wirklich, Und Infinity War, ich bin vielleicht auch wirklich zu alt für den Scheiß. Oder es ist auch einfach, es sind zu viele Welten, es ist zu viel CGI, zu viele Figuren. Ich war davon so erschlagen, weil diese ganze Story ja auch nicht mehr so straight durcherzählt wird. Stattdessen ein bisschen das, was übrigens, also das Gegenteil von dem, dem, was Rick Rubin ja seinen Künstlern angedeihen lässt, nämlich Reduced to the Max, ist es in diesem Falle so, wir haben eigentlich nicht so wahnsinnig viel Story, also hauen wir jetzt einfach alle Figuren aus dem Marvel-Universe rein und ganz viele unterschiedliche Welten mit so Mini-Konflikten, die da am Ende einen großen lösen sollen. Ja. Ich fand's zu viel. Und was habe ich am Ende gemacht? Ich habe mir Aliens von James Cameron von 1986 angeguckt.
Hervorragend.
Was natürlich ein fantastischer Film ist.
Also
ein super Film.
Ich habe mich ja auch ständig unter Verdacht, ich darf jetzt hier nicht zu früh sozusagen alles Interesse einstellen und, und nur noch auf meinen alten Festplatten irgendwie gucken, was ich schon früher gut fand.
Ja.
Aber mir geht's auch so, dass ich zum einen, das war in einer der Fortsetzungen von Jurassic Park mal, wo ich auch nach wie vor den ersten Teil am liebsten gucke, da hat die Chefin vom Saurierpark gesagt, so, wir müssen ja alles größer machen, bigger, louder, more teeth.
Ja.
Und da dachte ich auch so, das ist ein bisschen das Problem auch dieser Filme. Und ich bin leider auch sehr bei Ricky Gervais, der bei seiner letzten Golden Globe Moderation ja auch mal die Frage gestellt hat, inwieweit das eigentlich noch Schauspielerei ist, was da stattfindet.
Ja.
Oder ob man am Ende nur noch ein Gesicht braucht, was irgendwie bekannt ist und dann geht man mal ein paar Stunden in den Green Room, lässt sich ein paar Sensoren aufklippen und dann wird der Rest irgendwie am Rechner gemacht und ich komme an diese Filme auch überhaupt nicht ran. Aber letzter Gedanke, am Ende bin ich auch jemand, der an diese alte Weisheit glaubt, das Publikum hat immer recht, so ein bisschen. Und insofern habe ich mir noch vorgenommen, irgendwie nochmal einen neuen Anlauf zu wagen. Aber ich weiß noch nicht, wann und wie der gelingen soll.
Ich habe mir, wie gesagt, dann Aliens angeguckt und ich habe A Star is Born geguckt. Den fand ich wirklich sehr, sehr schön und sehr rührend. Ja. Ganz andere Sorte Film, aber... Es ist jetzt wahrscheinlich auch bei mir mit Mitte 40, wenn einfach immer mehr Östrogen in den Körper kommt, ist das wahrscheinlich auch die richtige Art Film. Naja, jetzt erzähl mir doch noch ganz zum Schluss, was war das noch mit dieser Frau und den 10,50 Euro? Das müsstest du mir noch mal ganz kurz eben auffächern, weil wir waren ja gerade bei rührenden Geschichten.
Also, ist ein paar Tage alt, aber ich finde, wir sollten an dieser Stelle noch Marianne Fährle erstens würdigen und zweitens herzlich grüßen. Über die war in der Sächsischen Zeitung zu lesen, dass sie 10,50 Euro gefunden hat, also als normale Passantin, und dass sie das Ganze treu im Rathaus abgegeben hat und dass sie ein halbes Jahr später, ich glaube, das Ganze war in Riesa, ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig, ein halbes Jahr später dann Post bekommen hat von diesem Rathaus, als hätte sich kein Eigentümer gemeldet und sie könne das Geld jetzt abholen und was dann passiert, ahnt man fast schon. Es gab eine kleine Gebührenerhebung, ein kleines Verwahrentgelt und es blieben von den 10,50 Euro noch 50 Cent übrig und die wollte sich Frau Fährle dann aber offenbar auch nicht entgehen lassen und hat sie abgeholt und das fand ich irgendwie eine Geschichte, ich mochte die Power der Pointe am Ende, dass man da hingeht und sich die 50 Cent holt, von denen man sich nicht viel kaufen kann, aber glaube ich ein ziemlich gutes Gefühl am Ende kriegt.
Fantastisch, oder? Eine Beharrlichkeit, die ich so eigentlich nur von Mel Gibson in Payback erlebt hatte. da ging es immerhin um 70.000 Dollar, aber toll. Also knapp unter Mindestlohn ist sie da rausgekommen.
Ja, das war jetzt großartig. Das sächsische Remake von Payback.
Oh Gott. Oh Mann, eine letzte Frage ist natürlich die alte Frau, mit der du den Ring des Nibelungen geguckt hast. Ist es Angela Merkel? Du kannst es doch, so viel kannst du spoilern.
Es ist nicht Angela Merkel. Es ist eine fantastisch nette Frau, die ich in der Oper vor ein paar Jahren kennengelernt habe. Sabine Beinlich. Und die hat damals zu mir gesagt, sie will noch einmal in ihrem Leben Wagners Ring sehen und dann kann es gerne zu Ende gehen. Und da haben wir damals das einzig Vernünftige gemacht. Wir haben uns verabredet, dass wir das zusammen erledigen. Und mit dieser Frau war ich diese Woche in der Oper und falls sie das hier hört, ist glaube ich nicht sehr wahrscheinlich, aber ganz liebe Grüße. Es war ein wirklich außergewöhnlich großes Vergnügen.
Also grüßen wir Frau Beinlich, Frau Fährle und bei dir bedanke ich mich ganz herzlich. Immer schön, dich da zu haben und wir lesen das natürlich sehr gerne, wie es gewesen ist. Ich lasse mir doch lieber von dir Wagner erzählen als von Gottschalk beispielsweise.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Mach's gut.
Mach's gut, bis bald. Ciao, ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filtercafé ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nier. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken
Bettina Rust.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!